Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die arbeitenden Angestellten fühlen sich in Tschechien oft von ihrem Job ausgehaugt. Dies geht aus zwei aktuellen Studien hervor. Das Prager Jesulein begibt sich bald auf eine Reise nach Irland. Wir verraten Ihnen warum. Und vor kurzem fand in der Böhmerwaldgemeinde Quilde Außergefild ein Treffen der Nachfahren der früheren Bewohner statt. Wir bringen ein Interview mit der Initiatorin der Begegnung, Heidi Vidajic. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Till Janzer.
Die Nachrichten.
Wegen der neuen Erkenntnisse zum Drohnenangriff auf dem Flughafen Leipzig-Halle wird der tschechische Außenminister Petr Matzinka die russische Botschafterin in Prag vorladen. Dies teilte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag während Matzinkas Reise nach Irland mit. Demnach reagiert Tschechien mit der Vorladung auf die Informationen der Bundesregierung vom Dienstag. Am Mittwoch sagte Matzinka am Rande einer eigenen Pressekonferenz, die Erkenntnisse aus Deutschland seien alarmierend und dürften nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Johann Wadephul gesagt, die Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden und die von europäischen Partnern deuteten klar auf russische Involvierung in den Drohnenangriff hin. Am Abend des 4. August war am Flughafen Leipzig-Halle eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der tschechische Energienetzbetreiber CEPS hat eine Strafanzeige erstattet zu den Umständen beim eigenen Kauf des Gasnetzbetreibers Net4Gas. Ein Audit zu der Akquise habe grundlegende Zweifel am Prozess des Erwerbs ergeben, gab CEPS am Dienstag bekannt. Gegen wen sich die Strafanzeige richtet, teilte das staatliche Unternehmen nicht mit. Nach einer Entscheidung des Kabinetts von Premier Petr Fiala erwarb der Energienetzbetreiber im Jahr 2023 die Holding Net4Gas, die verschuldet war. Die damaligen Eigner waren Allianz Infrastructure Luxemburg und Borealis Novus Parent. Die Akquise sollte laut damaligen Presseberichten maximal 5 Milliarden Kronen kosten. Für welche Summe der Gasnetzbetreiber dann erworben wurde, wurde nicht veröffentlicht. Experten der Polizei haben am Mittwoch damit begonnen, den Leichnam des früheren tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk zu exhumieren. Der Politiker war im März 1948 unter bisher ungeklärten Umständen aus dem Fenster seiner Dienstwohnung im Ministerium gestürzt und zu Tode gekommen. Die Untersuchung der Gebeine soll dabei helfen, die Hintergründe des Kriminalfalls aufzuklären. Der Sohn des tschechoslowakischen Staatsgründers und Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk kam weniger als einen Monat nach der kommunistischen Machtübernahme ums Leben. Gemäß der offiziellen Version der damaligen Zeit soll er Selbstmord begangen haben. Das heutige Amt zur Dokumentation und Untersuchung kommunistischer Verbrechen in Tschechien ermittelt aber wegen möglichen Mordes. Die Prager Burg wird mit einem mehrmonatigen Festival an den 90. Geburtstag von Václav Havel erinnern. Der ehemalige tschechische Staatspräsident wurde am 5. Oktober 1936 geboren und starb im Dezember 2011. Das Festival Havel Alive soll von Oktober dieses Jahres bis in den Januar kommenden Jahres laufen. Geplant sind Theateraufführungen, Kino, Musik, Ausstellungen und Gesprächsrunden zu Václav Havel und seinem Vermächtnis. Der diesjährige Sommer in Tschechien war der zweitheißeste seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 1961. Dies teilte das Hydrometeorologische Institut auf seiner Facebook-Seite mit. Die Durchschnittstemperatur von Anfang Juni bis Ende August lag dieses Jahr bei 19,4 Grad. Höher war sie nur 2019 gewesen, und zwar 19,5 Grad. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst meist heiter. Am Nachmittag ziehen von Nordwesten her dichte Wolken auf, die später vereinzelt leichten Regen bringen können, vor allem im Norden des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 27 Grad.
Danke, Till, für die Nachrichten. Terminstress, schlechtes Management oder unsichere Arbeitsbedingungen. Die arbeitenden Angestellten in Tschechien fühlen sich von ihrem Job oft ausgelaugt. Und der Urlaub reicht meist nicht zur Erholung aus. Dies zeigen zwei aktuelle Studien, über die nun Daniela Honigmann berichtet.
Fast 75% der arbeitenden Menschen in Tschechien bezeichnen ihren Job als Stressfaktor. Und etwa die gleiche Anzahl gibt an, wegen der Arbeit zumindest manchmal erschöpft zu sein. Dies belegt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts STEM vom Ende Juni, an der gut 1300 erwerbstätige Erwachsene teilgenommen haben. 20% der Befragten sagten zudem, dass die Arbeit ihr Privatleben erheblich beeinträchtige und beides nicht gut in Einklang zu bringen sei. In dieser Hinsicht seien vor allem junge Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren unzufrieden, erläutert STEM-Analytikerin Katarzyna Dusbivova.
60%
von ihnen berichten, dass mindestens teilweise ein Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben bestehe. Zum Vergleich, bei den Menschen zwischen 45 und 59 Jahren sind es rund 40%.
Gründe, warum Menschen von ihrem Job gestresst sind, gibt es laut Dusbivova mehrere. Dazu gehören körperliche Erschöpfung, begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten oder Unzufriedenheit mit der Verdiensthöhe. Als negativen Faktor geben die Befragten auch schlechte Beziehungen am Arbeitsplatz an. Leitende Angestellte sind dabei frustrierter als andere, fand STEM heraus. Das Online-Portal Hedepi zur Vermittlung von Psychotherapien hat ebenfalls Daten zum Gemütszustand der arbeitenden Bevölkerung in Tschechien erhoben. Sie besagen, dass die Zufriedenheit im Juni ihren bisherigen Tiefpunkt in diesem Jahr erreicht hatte. Fast ein Drittel der Befragten gab an, dass eine langfristige Überarbeitung der Grund dafür sei. Da könne auch der Sommerurlaub nicht viel ausrichten, sagt Hedepi-Mitbegründer Lukáš Krčil.
Wenn sich ein Mensch im Urlaub erholen soll, dann muss er die Möglichkeit haben, völlig abzuschalten. Dann soll er kein Telefon benutzen müssen und die Arbeit ganz vergessen können. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat der Urlaub nur einen sehr kleinen Effekt auf das Wohlbefinden.
An der Umfrage für Hedepi haben 3000 Mitarbeiter aus insgesamt 40 Firmen teilgenommen, die vor allem Bürojobs in den Branchen IT, Handel, Marketing und Finanzen ausübten. Auch in Tschechien ist allgemein bekannt, dass lang anhaltende Überarbeitung zum Burnout führen kann. Um dies zu vermeiden, sei es wichtig, die Probleme anzusprechen, mahnt die Psychotherapeutin Monika Dvořáková, die am Nationalen Institut für seelische Gesundheit forscht.
Die gemeinsame Aufteilung der Verantwortung zwischen Arbeitnehmer und Firma ist der wirkungsvollste Weg, einem Burnout vorzubeugen. Dies kann verhindern, dass sich die Krise auf die Gesundheit des Betroffenen auswirkt und dann auch auf die Abläufe im ganzen Team.
Dass Überlastung und Stress ein großes Thema auf dem tschechischen Arbeitsmarkt sind, bestätigt der Verband für Personalvermittler. Laut Verbandschef Martin Jansky liegt das Problem oft bei der Leitungsebene.
Es geht nicht nur um den Arbeitsumfang. Der häufigste Auslöser ist vielmehr eine toxische Teamleitung. Unseren Daten zufolge benennt jeder dritte Angestellte, der die Firma verlassen hat, eine dürftige Führung als Grund. Ich sage darum gerne, dass die Leute seltener das Unternehmen verlassen, sondern eher den schlechten Manager.
Viele Firmen in Tschechien bieten ihren Mitarbeitern unterschiedliche Benefits an, wie zusätzliche Krankheitstage oder Zuschüsse für Sporteinrichtungen. Bei manchen Unternehmen gehört zu den Extras sogar das Angebot einer Online-Psychotherapie.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über 2 Studien zum Stress, den 4 arbeitenden Angestellte hierzulande fühlen. Das Prager Jesulein reist nach Irland. Eine Kopie der verehrten Statue wird demnächst der irischen Grafschaft Kerry übergeben. Tschechien würde damit die dortige Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Mehr von Markéta Kachlíková.
Die mehr als 400 Jahre alte Figur des Prager Jesuleins aus der Kleinseitner Kirche Maria vom Siege zählt zu den bedeutendsten christlichen Wahrzeichen Prags und zieht Gläubige aus aller Welt an. Anlässlich der feierlichen Segnung einer Kopie der Statuette betonte der Prager Erzbischof Stanislav Přibyl die tiefe theologische Bedeutung der Figur.
Das Jesulein ist zu einem weltweiten Symbol für die Verehrung des christlichen Glaubenskerns geworden. Christus dargestellt als Kind, das jedoch die segnende Haltung eines Erwachsenen einnimmt.
Eine Kopie der Statuette wird nun nach Westirland reisen. Sie erhielt für diesen Anlass ein eigens angefertigtes grünes Kleid mit vielen Symbolen, die sowohl auf Irland als auch auf Tschechien verweisen. Jana Adamcová, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Prague City Tourism, erläutert.
Irland wird durch das smaragdgrüne Samtgewand Jesulein symbolisiert. Zudem wurde der Mantel in der sogenannten Smoking-Technik gefertigt, einer traditionsreichen Handarbeitsform, die auf der Insel verwendet wird.
An der feinen Ausstattung der Statuette waren verschiedene tschechische Kunsthandwerker beteiligt. So fertigten beispielsweise Glasbläser aus Jablonec nad Nisou die Krone und den Reichsapfel in aufwendiger Handarbeit. Jana Adamcová erläutert die tschechische Symbolik im Detail.
Der Kragen ist mit einem Lindenblatt verziert, dem tschechischen Nationalsymbol. Das Weinrebenornament verweist wiederum nicht nur auf die christliche Tradition und die Verbundenheit Christi mit den Gläubigen, sondern schlägt auch die Brücke zu den tausendjährigen Prager Weinbergen und dem heiligen Wenzel. Das Herz aus Kristall ist zudem eine Hommage an jenes Symbol, das Václav Havel Štětina seiner Unterschrift beizufügen pflegte.
In Irland ist das Jesulein als Child of Prague tief in der Kultur verwurzelt. Laut dem tschechischen Botschafter in Dublin, Pavel Voschalík, hat die Statuette dort einen festen Platz in der Volkstradition eingenommen.
Das Jesulein spielt bei jeder Hochzeitszeremonie eine außergewöhnliche Rolle. Man glaubt nämlich, es würde dafür sorgen, dass es nicht regnet, wenn die Statue am Hochzeitstag vor das Haus gestellt wird.
Die Übergabe der gesegneten Kopie an die Diözese in der irischen Grafschaft Kerry findet im Rahmen der irischen EU-Ratspräsidentschaft statt. In diesem Programm wurde Kerry der Tschechischen Republik als Partnerregion zugeteilt, um tschechische Kultur, Traditionen und zeitgenössisches Schaffen zu präsentieren. Botschafter Pavel Voschalík konkretisiert die Pläne zur künftigen Behausung der Statuette.
Der Bischof von Kerry hat angekündigt, das Jesulein zunächst in der Kathedrale in Killarney, dem Bischofssitz, unterzubringen. Langfristig wird jedoch darüber nachgedacht, der Figur eine der zahlreichen lokalen Kirchen anzuvertrauen.
Die offizielle Übergabe erfolgt am 8. September im Rahmen einer traditionellen Wallfahrt direkt an der Atlantikküste.
Markéta Kachlíková war das mit einem Bericht über das Prager Jesulein, dessen Kopie der irischen Grafschaft Kerry bald übergeben wird. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Mitte August fand in der Böhmerwaldgemeinde Kvilda auf Deutsch Außergefeld ein Treffen von Nachfahren der früheren Bewohner statt. Wir waren dabei und haben mit der Initiatorin der Veranstaltung, Heidi Wiedeich, gesprochen. Das Gespräch bringen wir in der folgenden Ausgabe der Sendereihe heute am Mikrofon.
heute am Mikrofon.
Frau Wiedelsch, wie ist dieses Treffen der Nachfahren in Gwilda in Außergefühl zustande gekommen? Es sind ganz viele Leute gekommen.
Ja, da freue ich mich.
Und verschiedene Generationen.
Ja, das stimmt. Wobei, wir haben eine Gruppe gegründet, eigentlich für diese Nachfolgegeneration unserer Eltern, die hier noch vertrieben worden sind oder die teilweise hier noch. Und ich habe dann vor ungefähr 8 Jahren über Facebook meinen Cousin hier entdeckt, der in der Nähe von Winterberg in Kaltenbach, er wohnt ja auch in Budweis. Und dann haben wir uns getroffen und dann wurde der Wunsch immer größer, dass wir noch mehr Personen finden, die irgendwie zu dieser großen nächsten Generation gehört. Ich habe mir dann überlegt, dass ich über Facebook an diese junge Generation besser komme als über eine Zeitschrift. Es gibt ja auch im Böhmerwald Heimatbrief von der alten Generation. Und es hat ganz klein angefangen mit einem Kontakt und untereinander hat sich das dann immer vermehrt. Wir sind jetzt auch vielleicht nur 70 Personen, aber sehr aktive Personen. Und wir sind fast alle miteinander verwandt durch unseren Böhmerwald-Stammbaum aus Außergefehlt, Buchwald, Fürstenhut. Und der Wunsch kam einfach auf, dass wir uns persönlich treffen. Das war sehr wichtig.
Ich nahm jetzt an diesem Spaziergang durch das Dorf teil. Und war erstaunt, was alles einige der Leute über ihre Vorfahren wissen, obwohl die das nicht mehr erlebt haben. Sie wissen das auch?
Ja, ich weiß ganz viel und da muss ich ein ganz großes Lob an unsere Vorfahren. Die haben 46 hier das Land verlassen und haben 2 Jahre später eine monatliche Zeitschrift schon herausgebracht. Und dort wurde immer berichtet, wer Geburtstag hat, wer gestorben ist, immer von jedem Ort extra. Es wurde jeder benannt, wenn jemand umgezogen ist, damit man sich wieder findet. Die haben in Deutschland, weiß ich, ganz früh wieder Treffen veranstaltet mit der Dorfgemeinschaft und haben alle Geschichten aufgeschrieben. Und die findet man in den alten Böhmerwald-Heimatbriefen. Und daraus kann man diese persönlichen Geschichten ablesen.
Wissen Sie, wo Ihre Vorfahren gelebt haben, in welchem Haus?
Ich weiß alles ganz genau bis 1600. Leider, das ursprüngliche Haus der Familie gibt es nicht mehr. Dort ist jetzt hier ein Parkplatz in Gwilda, aber ich kenne den Platz. Und ich weiß, wo mein Urgroßvater geboren wurde, hier in Wilhelmswald, in dem anderen Ortsteil. Und durch die Kirchenbücher weiß man auch, wie viele Kinder jemand hatte, wann die geheiratet haben, wer gestorben ist. Was schade ist, ich weiß, dass auf diesem Friedhof Generationen unserer Familie begraben sind, aber leider gibt's natürlich die Grabsteine nicht mehr und die Grabkreuze. Das ist ein bisschen schade. Ich habe aber einen Uropa in Winterberg und Winterberg hat dieses Grab noch. Also ich habe ein Familiengrab, das übrig geblieben ist von meinen Praschel-Vorfahren.
Wie alt waren Ihre Vorfahren?
Meine Mutter hat die Vertreibung miterlebt. Die war 11 Jahre alt, 1946. Und mein Onkel, der war 6 Jahre alt. Die wurden von Winterberg vertrieben über ein Lager in Prachatitz nach Dachau. Das ehemalige KZ war die erste Station für die Kinder mit meiner Oma zusammen.
Haben Sie Ihren Heimatort besucht dann nach der Wende?
Ja, mein Onkel war Berufssoldat, der durfte nicht vor 1990 seine Heimat besuchen und meine Mutter wollte nicht. Später habe ich 2 Besuche mit ihr gemacht, aber das war immer sehr schmerzhaft. Und für sie waren die Tschechen immer noch fremd und Feinde. Und sie hat ihr ganzes Leben lang immer 2 Kategorien ihres Lebens gehabt, das Leben drinnen und das Leben draußen. Und ihr ganzes Leben war so aufgeteilt. Drinnen war die Kindheit vor der Vertreibung. Da gab es Geschichten von drinnen. Und draußen war ein anderes Leben. Und das war für sie immer sehr schwierig.
Und Sie selbst, wann haben Sie diese früheren Heimatorte entdeckt für sich?
Ich habe den Ahnenpass von meinem Opa und habe dann festgestellt, dass meine Familie nicht aus Winterberg stammt. Das dachte ich immer, weil meine Mutter wusste auch nichts über Außergefehlt. Und in diesem Ahnenpass sind ja alle Familienmitglieder. Und dort habe ich dann den Namen Außergefehlt gelesen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und war dann 2008 das erste Mal für ein paar Tage hier. Aber da wusste ich noch gar nichts. Und heute weiß ich wirklich, glaube ich, die komplette Geschichte. Geschichte. Ich kenne die Berufe, ich kenne die Familienzusammenhänge.
Was war Sie von Beruf?
Die Vorfahren. Also mein Uropa, der war Sattler. Der hat zum Beispiel, der ging von hier nach Freyung, hat in Bayern eine Sattlerlehre gemacht. Und das war 1904 oder 1903. Danach ging er nach München, hat dort als Sattler gearbeitet. Also die sind damals schon sehr weit gereist. Er war auch hier in der Papierfabrik in Franzenstal und hat sich dann in Winterberg selbstständig gemacht. Aber viele der außergefilter Vorfahren, die haben zum Beispiel als Waldjäger für den Fürsten gearbeitet. Das waren sehr viele. So richtige Lehrberufe, Ausbildungsberufe kannten die noch nicht. Ja.
Haben Sie vielleicht gehört, wie hart das Leben hier während des Winters war? Es gab Winter, wo man fast nicht ausgehen konnte.
Ja, ich habe tatsächlich sehr viel auch von Karl Klostermann die Bücher gelesen. Dadurch wird einem das nochmal sehr bewusst. Aber ich kenne es auch von Geschichten von meiner Mutter, dass sie in Winterberg schon sehr große Schneemassen hatten. Im Winter, man konnte ja nirgendwo hin. Ich weiß, mein Opa ist im November geboren. Und es war im November, das habe ich recherchiert, da war sehr viel Schneefall. Und die Hebamme, die ihn betreut hat, die war hier vom Dorf. Die musste dann im Tiefschnee bis hier nach Wilhelmswald hochlaufen. Und blieb dann die ganze Zeit, bis das Kind geboren war. Die Lebensmittel, die es damals gab, das kenne ich als Kind, weil meine Mutter hat einfach so gekocht mit ganz einfachen Dingen. Einfach, wenn man Mehl hatte und vielleicht Milchsuppe. Das hat aber dann nur meine Oma gegessen, das konnte ich nicht. Aber manchmal haben die zwei zusammen solche Rezepte dann noch nachgekocht. Eigentlich armes Essen, für arme Leute war das, aber wir sind damit groß geworden noch.
Haben Sie auch Pilze gegessen?
Ja. Und ich kenne viele, viele Pilzgeschichten von meiner Mutter, weil sie hat nie wieder so gute Pilze gegessen wie drinnen. Das musste man dann immer hören. Drinnen waren die Pilze und die Beeren, die sie gesammelt haben. Das ist so in meinem Gedächtnis geblieben.
Hat die auch gebacken?
Ja. Ich habe eine Geschichte. Ich habe ja auch Kinder und wir waren dann mit meinem Sohn einmal in Tschechien, dann er hatte Interesse am Essen und er freute sich auf das Essen in Tschechien. Das war ein Urlaub im Ausland, wir essen in Tschechien. Und dann hat er so die Speisekarte und wir haben ihm gesagt, was es gibt. Und dann schaut er mich an und sagt, aber Mama, das essen wir doch zu Hause immer schon. Das ist gar kein fremdes Essen. Also für ihn waren diese Gerichte das, was wir sowieso immer kochen. Es war sehr interessant, dass wir so geprägt wurden, ohne dass wir es wussten. Durchs Essen wurden wir schon geprägt auf diese Herkunft irgendwo.
Meinen Sie, dass sowas auch in anderen Familien vielleicht weitergegeben wurde?
Ich hatte gerade eine Unterhaltung und weiß, dass es tatsächlich so war. Ja. Dass zumindest, wenn eine Oma noch in der Familie war, ganz intensiv böhmisch gekocht wurde und von Generation zu Generation wird es leider weniger, aber das war so und ja, das erinnert natürlich dann immer auch wieder, wenn die Eltern versterben, ist das immer eine Erinnerung, das Essen verbindet ja auch mit den Menschen.
Was die Pilze anbelangt, ich glaube, in Deutschland überhaupt ist es nicht so üblich, Pilze zu sammeln.
Meine Freundin Susanna, die wollte mit mir mal Pilze sammeln gehen. Ich habe ihr erzählt, ich habe noch nie Pilze gesammelt. Und sie konnte das überhaupt nicht glauben, dass man Pilze nicht sammelt, sondern dass man die im Geschäft kauft. Ich kenne auch niemanden, der Pilze sammelt. Aber ich sehe hier immer im Herbst die Leute mit dem Korb durch den Wald laufen.
Ist das zum ersten Mal, dass es so ein größeres Treffen direkt hier gibt, in Ausgefahr?
Es gibt dieses Treffen seit, glaube ich, 70 Jahren tatsächlich von diesen älteren Generationen. Aber die sind immer nur nach Maut gefahren und haben sich getroffen, weil es gab ja zuerst keine Möglichkeit, sich hier zu treffen. Später hat man dann sich dort getroffen und ist für ein paar Stunden mit dem Bus hierher gekommen. Aber die Besucher wurden nie gut empfangen. Und dann haben sie irgendwann aufgehört, hierher zu kommen, weil es gab nicht, dass man sie empfangen hätte mit Getränken oder einem Kuchen oder so. Und dann haben die das wieder aufgehört. Und die sind immer in Maut, das ist ja die Partnerstadt von Außergefild. Die haben immer das erste Wochenende im August an Kirchweih, haben die sich immer getroffen. Und das war wahrscheinlich dieses Jahr das letzte Mal, weil es gibt nur noch 3 Personen, die aus Außergefild stammen, die noch in der Lage sind, diese Reise auch zu machen. Das sind ja teilweise ein paar Stunden unterwegs. Und jetzt ist es vielleicht 80 Jahre nach der Vertreibung Zeit, dass wir die junge Generation das wieder aufnehmen und am Leben erhalten. Und wir haben gute Partner in der Gemeinde Gfilda. Ja. Das freut mich.
Der Bürgermeister war da.
Der Bürgermeister war da und wir haben sehr viel Kontakt. Er bekommt manchmal Anfragen von Leuten, die Ahnenforschung machen und fragt nach Personen. Dann gibt er mir Bescheid. Weißt du das? Ich habe einen Stammbaum mit über 2.500 Personen. Kennst du diese Person? Kannst du die Information weitergeben? Dann mache ich das. Und wenn ich was brauche, dann sage ich ihm Bescheid. Und wir sehen uns immer, wenn ich hier bin, treffen wir uns immer und tauschen uns aus und erzählen. Jetzt wird die Kirche renoviert, das war eine sehr wichtige Sache auch. Da hat er sich sehr engagiert, dass das gemacht wird. Und da sind wir sehr dankbar. Ich hatte ein bisschen Angst vorm Treffen, weil auch im Internet oft Gruppen sind, da wird dann immer wieder die Geschichte neu belebt und viele Leute jammern. Aber wir sind alle auf dem gleichen Niveau, dass wir sagen, das ist vorbei. Wir kommen nicht hierher, weil wir irgendwas wollen oder weil uns mal was gehörte. Zeiten sind vorbei.
Es scheint, dass die zweite oder sogar dritte Generation daran interessiert ist, an den Wurzeln.
Auf jeden Fall. Natürlich haben die nicht mehr diese Verbindung, wie ihre Eltern oder Großeltern das hatten. Aber die sind an einem guten Kontakt interessiert und an Geschichten. Wir haben ja halt jetzt die Zeit, dass viele Großeltern versterben. Dann tauchen plötzlich Dokumente auf oder Fotos. Und dann fangen die Menschen an zu überlegen, Mensch, da war doch was. Wir kommen doch von außergefilmt und ich habe hier Bilder. Dann bekomme ich manchmal Bilder geschickt, dass jemand sagt, weißt du, wo das Haus ist? Oder weißt du, was diese Person gemacht hat? Und das Interesse ist wirklich sehr groß.
Treffen der Nachfahren nahm auch Horst Praschel teil. Er ist Onkel von Heidi Wideitsch. Hier ein kleines Gespräch mit dem Zeitzeugen.
Haben Sie einiges Neues gehört jetzt oder erlebt während des Treffens? Denn Sie sind ein Zeitzeuge. Sie waren damals klein, aber trotzdem.
Ja, aber ich war nicht in Außergefild, ich war in Winterberg. Winterberg, ja. Und Außergefild habe ich eigentlich erst kennengelernt durch die Heidi, die ja uns irgendwie mal eingeladen hat, wir sollen mal hierher fahren und mitfahren, damit man also mal sieht, wo unsere Vorfahren herstammen. Und das war das.
Aber Sie haben da schon vorher etwas gehört, wo die waren, was die gemacht haben und dass dieser Priester Praschel auch mit Ihnen verwandt war.
Ja, das habe ich auch durch die Heidi erfahren, dass also wir einen Domprobst oder einen Domherrn haben, der also aus unserer Familie stammt. Und das war sehr interessant. Das war wirklich sehr interessant.
Sie waren vorher da schon, aber nur so kurz für einen Tag oder für einen Ausflug.
Ja, wir hatten nur einen Abstecher gemacht. Wir waren also in Winterberg oder, wie heißt jetzt vorne der Ort, wo ihr zur Zeit, in Kaltenbach. Und da haben wir einen kleinen Abstecher hierher gemacht und da hat uns halt die Heidi ein bisschen was erzählt, was da alles gelaufen ist und passiert ist. Waren wir auch im Museum und das Museum ist ja ganz toll, vor allen Dingen die Schulklasse, die sie da aufgebaut haben, ist ja ganz toll.
Ich weiß eine gute Sache noch, die sehr interessant, glaube ich, ist. Mein Onkel ist 1939 geboren und er hatte nie eine Geburtsurkunde.
Ah ja. Wirklich? Ja, ich hatte keine Geburtsurkunde, ich weiß nicht, ist die verloren gegangen oder wie auch immer. Aber ich hatte keine Geburtsurkunde. Und ich war ja eben angetan, irgendwann einmal eine Geburtsurkunde zu erhalten. Damit machen. Und jetzt habe ich eine. Von der Heidi.
Der hat mitgeholfen.
Das war schön.
Das war aber ein besonderes Ereignis auch an dem Tag.
Auf alle Fälle, wie ich dann plötzlich die Geburtsurkunde in der Hand hatte, da wusste ich erst, dass ich tatsächlich geboren bin. Es war wirklich mal hochinteressant.
Man hat früher nicht automatisch eine Geburtsurkunde bekommen. Man musste die bei der Heirat meistens beantragen. Mhm. Und mit 7 Jahren brauchtest du noch keine für die Heirat.
Ja, eben. Ja, und wie wir beide dann geheiratet haben, dann habe ich eine eidesstattliche Erklärung von meiner Mutter erhalten, dass ich also ihr Sohn bin.
Sie hörte ein Gespräch mit Heidi Wideitsch über ihre Vorfahren, die aus dem Pömerwald stammten. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.